das konkurrenzfähigere, produktivere Land, das Land, das Arbeit lohnender, gewinnbringender anzuwenden vermag, kann natürlich im Ergebnis mehr verkaufen. Über alle Branchen hinweg, natürlich, da kann es auch eine Branche geben, die schlechter ist als die andere anderswo, aber über alle Branchen hinweg, das produktivere Land, das die Arbeit gewinnbringender einsetzt, das kann mehr verkaufen und hat deswegen eine positive Handelsbilanz. Umgekehrt, dazu sind übrigens auch Importe keine Schande. Meistens sind die größten Exporteure auch die größten Importeure. Umgekehrt, das Land, das in der Konkurrenz zurückfällt oder zurückliegt, dessen interne Produktivität geringer ist als die des Nachbarlands, das Land kann nicht verkaufen. Seine Verkaufsfähigkeit, seine Fähigkeit, den Weltmarkt für Verkäufe zu nutzen, schrumpft. Das Land kauft ein, aber verkauft nicht. Ergebnis ist, es hat eine negative Handelsbilanz. Das alles ist nicht furchtbar schlimm, wenn sich die Handelsbilanz heuer so rumdreht und nächstes Jahr umgekehrt darstellt. Aber wenn es eine Weile von Jahren so zugeht, dann kommt ein eindeutiges Ergebnis raus. Ein Land kann immer verkaufen und ein Land über ein Saldo hinweg kauft immer bloß. Und da ist vielleicht euch schon mal aufgefallen, Deutschland ist Exportweltmeister. Exportweltmeister, das gilt als Klasse. Von einem Importweltmeister hören wir nichts. Das ist nochmal der Hinweis auf meinen Satz von vorhin, es geht nicht um den Gebrauchswert. Man muss sich mal vorstellen, reich ist das Land, das am liebsten die ganze Welt mit seinen Produkten versorgt. Am liebsten wäre es Ihnen, die ganze Arbeit der Welt wird bloß noch bei Ihnen stattfinden. Arm ist das Land, das sich von anderen Ländern was hat herschaffen lassen. Das Land ist importiert, das also dann Maschinen oder Orangen gekriegt hat, wie es wollte. Das Land, das sich Gebrauchswerte beschafft hat, ist arm dran. Das Land, das Gebrauchswerte in die Welt hinaus schafft, noch und noch, ist reich. Warum? Weil es halt ums Geld geht. Weil es nicht darum geht, um den gerechten Tausch, Ware gegen, also Gebrauchswert gegen Geld, nützliches Ding gegen Geld. Da könnte man ja sagen, da verliert keiner was und da gewinnt keiner was. Du gibst die Orange her und kriegst das Geld dafür, oder du gibst das Geld her und kriegst die Orange dafür. Nach der Seite gewinnt und verliert keiner was. Aber im Ergebnis sind Länder verarmt, weil sie gekauft haben. Und Länder reich geworden, weil sie immer verkauft haben. Weil es nicht um das Gleichgewicht von Ware und Geld geht, sondern weil es ums Geld als das Ergebnis der ganzen Bewegung geht. Weil Geld der Zweck des Zirkus ist. Deswegen ist das Land arm, das Ware importiert und Geld weggezahlt hat. Im Ergebnis. Wird jetzt das Verhältnis von also die Absicht wechselseitiger Benutzung durch Erlauben der Konkurrenz, der grenzüberschreitenden Konkurrenz, im Ergebnis wird es jetzt schon eine sehr eindeutige Sache. Die eine Nation, der Exportweltmeister, konnte die anderen benutzen, um sich geldmäßig als Nation zu bereichern an den anderen. Und zwar auf Kosten von deren Zahlungsfähigkeit. Auf die Dauer hat der Tausch von Ware gegen Geld bei der anderen Seite dazu geführt, dass sie kein Geld mehr haben. Dass sie immerzu negative Handelsbilanzen haben und nicht mehr bezahlen können. Wir einen ersten, aber noch lange keinen endgültigen Begriff von, was ein armes Land ist. Ein armes Land ist eins, das in der internationalen Konkurrenz um die Benutzung anderer nationaler Territorium als Wachstumsquellen für die eigene Wirtschaft. Ein armes Land ist eins, das in dieser Konkurrenz den Kürzern zieht und dem deswegen schön langsam das Geld ausgeht. Dem deswegen auf die Dauer die Fähigkeit am internationalen Handel sich zu beteiligen verloren geht. Die können nicht mehr kaufen. Aber das ist noch lange nicht das letzte Wort der internationalen Konkurrenz. Gerade dann nämlich, das ist der Übergang zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt heißt Kapitalexport. Und die kommt, ja, vielleicht hätte ich den Punkt gerade überschreiben sollen. Handelsbilanz oder die Konkurrenz ums Geld der Welt. Das ist schön dialektisch. Und der nächste Abschnitt heißt Kapitalexport oder die Konkurrenz ums Weltgeld. Ja, Geld der Welt und Weltgeld sind jetzt das, der Unterschied, auf den ich abziehe. Geld der Welt, dort tun wir erstmal so wie Geld, wir wissen alle, was Geld ist. Und ein Land hat am Schluss alles Geld und dem anderen geht es Geld aus. Und erst in dem jetzigen Kapitel erinnern wir uns daran, dass Geld heutzutage ja lauter nationale Währungen sind. Also es gibt ja das Geld der Welt. Na, sagen wir mal so, wie es in der Zeit des Goldstandards Gold als das Geld der Welt gegeben hat. Das gibt es ja so nicht mehr. Also, gerade dann, wenn eine Nation handelsunfähig geworden ist, weil sie im Handel immer verloren hat, sagen die anderen nicht, okay, die sind ausgelutscht, lassen wir sie leben, gehen wir woanders hin. Sondern genau die Niederlage ist schon wieder eine Geschäftsgelegenheit. Da können nämlich jetzt die Unternehmer des einen Landes sagen, jetzt haben wir die, sagen wir mal, Elektroindustrie der Griechen. Ja, das war, wie die Griechen in die Europäische Union gekommen sind, hat man gehört, konnte man in der Zeitung lesen. Es findet eine Deindustrialisierung Griechenlands in puncto Elektroindustrie statt. Ja, die sind halt Bosch und Siemens nicht gewachsen gewesen. Dann hat Bosch und Siemens den Markt übernommen und die dortigen Firmen sind kaputt gegangen. Aber das ist ja bloß der erste Akt. Das ist der Akt des Handels, der Niederlage im Handel und damit dann auch der Kaufunfähigkeit des Partnerlands. Kaum ist es passiert, entdecken Bosch und Siemens, einen Bedarf nach Elektroartikeln gibt es in Griechenland ja schon. Und wenn die griechischen Firmen den Kampf um den griechischen Markt verloren haben und wir ihn gewonnen haben, dann ist es für uns ja vielleicht noch lohnender, billige griechische Arbeit in Griechenland für griechische Elektroartikel zu benutzen oder gleich für europäische Elektroartikel zu benutzen. Wir exportieren nicht Ware, wir exportieren gleich Kapital dorthin. Wir expandieren als Firma auf das andere Territorium und benutzen Arbeitskräfte und Marktbedingungen und Steuerbedingungen und was alles sonst noch gibt dort. In der Regel ist es von dem Zielland gern gesehen. Schon gleich, wenn der Fall wie der griechische vorliegt. Eine Deindustrialisierung durch überlegene ausländische Konkurrenz hat stattgefunden. Also ist das Bedürfnis, Kapital, komm herein, benutze meine Arbeitskräfte, mache aus meinen Nationalressourcen Geldquellen. Ich selber kann es nicht mehr. Also gerade das Unterlegensein ist der schönste Grund, warum er Tür und Tor öffnet und sagt, Kapital, komme herein, benutze meine Geschäftsbedingungen im Land. Dann werden wieder Löhne bezahlt, dann finden Umsätze statt, dann werden sogar Steuern am Staat entrichtet, weil ja Geschäft geht. Also das Zielland will es. Ich habe jetzt das Beispiel der unterlegenen Länder genommen. Tatsächlich findet Kapitalexport natürlich nicht nur in die kaputten Länder statt und nicht nur von den totalen Siegerländern. Kapitalexport findet heutzutage von allen nach allen, von allen in alle Richtungen statt. Zumindest von allen Potenten, die wirklich nichts mehr haben, also auch kein Kapital haben, können auch kein Kapital exportieren. Aber es findet nicht nur Kapitalexport von hier nach, sagen wir, Ägypten statt, sondern es findet genauso und vielleicht in viel höherem Umfang Kapitalexport von hier in die USA und von den USA nach EU statt. Also der größte Anteil von dem ganzen Zeug findet zwischen den beiden statt. Aber das macht nichts. Erstmal ist das Prinzip, es gibt einen Übergang, es gibt einen höheren Standpunkt noch als den Handel. Nämlich die andere Nation nicht einfach als Markt benutzen, wo man verkauft oder billig einkauft, sondern die andere Nation gleich als Expansionsraum des eigenen Kapitals benutzen. Für eine Firma ist das eine klare Sache. Dann wächst Siemens oder VW halt nicht nur auf dem deutschen Boden mit den deutschen Produktionsbedingungen, sondern auch auf, jetzt kann ich wieder 100 Länder aufzählen, wo die alles sind. Der deutsche, das Zielland sieht das auch gern, da war gerade schon die Rede davon. Das Herkunftsland, auch das Herkunftsland sieht es in aller Regel auch gern. Eine Regierung wie die deutsche, die ein Kapital beheimatet, das lauter Global Player umfasst, hat gar nichts dagegen, dass eben VW, Audi etc. ins Ausland gehen. Zunächst mal, weil ihr Global Player sich ja in der Welt durchsetzen soll und dafür muss er alle Gelegenheiten günstigen Produzierens benutzen, um gegen amerikanische, englische und so weiter, die ihrerseits die ganze Welt benutzen, ja auch konkurrenzfähig zu sein. Zweitens sind die sich ganz sicher, die Staaten. Oder sie setzen drauf, sie verlassen sich drauf, selbst wenn es nicht eintritt, verlassen sie sich drauf, dass es eine Rückwirkung auf den heimatlichen Standort gibt, wenn eine Firma auch im Ausland wächst. Dass Forschung und Entwicklung daheim gefördert wird, wenn deutsche Autofirmen Modelle auch im Ausland produzieren lassen. Dass die Nachfrage nach deutschen Teilen steigt, wenn im Ausland Montagewerke errichtet werden. Dass das Geschäft deutscher Banken steigt, wenn deutsche Firmen nicht bloß im deutschen Maßstab, sondern im globalen Maßstab operieren. Dass die Attraktivität der deutschen Börse steigt, wenn eine Weltfirma an der deutschen Börse gehandelt wird. Und so weiter, all die Sachen, da verlassen sich die Regierungen drauf, das gibt schon nationale Rückwirkungen. Und sie verlassen sich darauf, auch dann, wenn die nicht eintreten. Denn so selbstverständlich ist es mit dem Eintreten dann nicht mehr. Immerhin geht das Kapital ja ins andere Land, stiftet dort Umsätze, zahlt dort Löhne, zahlt dort Steuern. Und ein Staat kann das auch als, ja, das fehlt ja hier, betrachten. Und wir haben das in den letzten Jahren erlebt, es gab deutsche Klagen, das Kapital geht ins Ausland und sehr wenig Auslandsinvestition kommt nach Deutschland. Aber nie hat es so weit geführt, dass die Regierung den Firmen irgendwelche Hindernisse in den Weg gelegt hätte, wenn sie ins Ausland gehen. Es hat in Deutschland immer bloß dazu geführt, zu einer Selbstkritik, wir müssen attraktiver werden für ausländisches Kapital, um in Deutschland sich anzulegen. Und nie hat es dazu geführt, wir verbieten deutschen Firmen ins Ausland zu gehen. Warum? Weil sie sich auf diesen Nutzen verlassen und weil sie noch einen ganz anderen, fundamentaleren Nutzen im Auge haben für die Nation. Jetzt komme ich zu dem richtig schweren Punkt. Zu dem Nutzen, den die Auslandsinvestition fürs nationale Geld bedeutet. Bisher habe ich geredet über den Nutzen, den die Auslandsinvestition für den nationalen Standort bringt, vielleicht bringt, wahrscheinlich bringt, aber vielleicht auch nicht bringt. Es geht um den Nutzen, den die Auslandsinvestition für das nationale Geld bringt. Und da sind wir an einem heiklen Punkt, weil wir an einem Scharnier, an einer Schnittstelle zwischen Geschäft und Staatsgewalt. Denn, Schwierigkeit, was ist Geld? Einerseits ist Geld die vom Staat getrennte Privatmacht des Eigentums. Ja, Geld ist Eigentum in schlagkräftiger Form. Mit Geld kannst du dir alles in einer Welt des Eigentums zugänglich machen. Ich erinnere bloß rückwärts dran. Das heißt, in einer Welt des Eigentums ist man zunächst mal von allen Gebrauchsgütern ausgeschlossen. Alles, was man braucht und was es gibt, gehört schon irgendwem. Und man darf es nicht nehmen, obwohl man es bräuchte und obwohl es es gibt. Man muss es kaufen. Man muss also ein Eigentümerinteresse des Eigentümers befriedigen. Der Eigentümer muss es für lohnend halten, das wegzugeben. Deswegen umgekehrt, Geld haben ist die Macht, auf alles zugreifen zu können. Es ist die Macht über fremde Arbeit und fremdes Produkt. Es ist eine gesellschaftliche Macht, die man in der Arschtasche mit sich rumdreht. Ja, das ist eine Eigentümlichkeit der bürgerlichen Welt, der modernen Welt. Macht über fremde Arbeit und fremdes Produkt. als Gegenstand, den man so in der Hand halten kann. Einerseits die vom Staat getrennte Privatmacht des Eigentums, das ist Geld. Andererseits, Geld heutzutage ist ja zugleich vom Staat gemacht. Also das Geld, mit dem wir operieren, sind Papierzettel. Papierzettel, die sind gedruckt. Die druckt die Bundesdruckerei, und zwar in Quantität und Qualität, wie die Regierung sagt, dass sie es haben will. Einerseits die vom Staat getrennte Macht des Eigentums, andererseits ein totales staatliches Produkt. Wodurch ist dieses Produkt überhaupt Privatmacht des Eigentums? Zunächst erstmal nur dadurch, dass ein staatliches Gesetz gibt, das jeden Eigentümer verpflichtet, diesen Zettel als endgültige und vollwertige Befriedigung seines Eigentümerinteresses entgegennehmen zu müssen. Ja, es gibt beim gesetzlichen Zahlungsmittel eine Entgegennahmepflicht. Du kannst selber sagen, was die Ware kostet, aber du kannst nicht sagen, den Zettel nimmst du nicht. Der Käufer muss den Preis zahlen, den du verlangst. Das wohl. Aber dass das Geld nicht angenommen werden könnte, das steht nicht in deiner Freiheit. Wenn der Käufer die Quantität an Geld hinlegt, die du verlangst, musst du das Geld auch nehmen. Was hast du dann am Zettel? Dessen Macht wiederum einzig darin besteht, dass der Staat dir mit deinem Zettel garantiert, dass auch jeder andere ihn nehmen muss. Die vom Staat getrennte Macht des Eigentums ist total begrenzt auf die Reichweite der Macht, auf die Reichweite der Staatsmacht und ihrer Fähigkeit, ihrem Zettel Respekt zu verschaffen. Vielleicht lohnt es sich an der Stelle erstmal daran zu erinnern, was der Staat da kann und was er nicht kann. Den Zettel drucken, in Umlauf bringen, das kann er. Ihm gesetzliche Macht verleihen, im Sinn von, der Verkäufer muss ihn annehmen, das kann er. Im Bereich seiner Hoheit. Wie viel der Zettel wert ist, das kann der Staat nicht dekretieren. Also Wert und Geld treten schon ein bisschen auseinander beim modernen Papiergeld. Und das kennt auch jeder. Im Lauf eines Jahres nämlich wird das Geld weniger wert. Und man zählt am Ende des Jahres nach, wie groß die Inflation war. Ist gleich, man vergleicht Wert und Geld. Ja, das Geld ist ja bloß relativer Ausdruck des Werts in der Gesellschaft. Am Schluss ist das Geld ein Stück weit entwertet. Nach einem Jahr 2% ist normal bei uns, 5% ist schlecht. Also, den Zettel in die Welt setzen kann der Staat. Was er wert ist, kann er nicht bestimmen. Das hängt davon ab, was die Privaten mit ihm anstellen können, was sie für Waren hervorbringen und womit sie sich befriedigen lassen beim Zahlen. Womit sie sich zufrieden geben und was sich deswegen mit dem Geld tatsächlich anstellen lässt. Und das stellt sich immer erst im Gebrauch des Geldes raus und ist nicht vorweg in der staatlichen Druckerei ausgemacht. So, diese Schnittstelle von Privatmacht, von Kapital und Staatsmacht, das Geld, also ist zunächst ein nationales Druckerzeugnis. Gilt, soweit die Grenzen des Staats und seines Kommandos reichen. Und jenseits dessen gilt es erstmal gar nichts. Vielleicht ist da nochmal, heute ist man das anders gewöhnt. Ja, du hast Dollar und wer Dollar hat, hat was. Aber wenn man, naja, wer es kann, sich zurückerinnert, die DDR hatte auch eine Mark. Und die war so ein Ding. In der DDR konnte man damit kaufen, außerhalb nicht. Deswegen haben die uns gesagt, das ist Spielgeld. War natürlich auch kein Spielgeld, weil das Geld halt von dem Staat und weil der keinen auswärtigen Gebrauch seines Geldes zugelassen hat, aber auch nicht hingekriegt hat, deswegen galt es als Spielgeld. Die kapitalistischen Staaten untereinander gehen jetzt anders mit dem Problem um, denn ihr Geld, gerade war ja die Rede davon, der Staat will die Grenzen der Reichweite seiner Macht im Interesse des Wachstums seiner Wirtschaft überwinden. Er will einen größeren Bereich haben, in dem seine Geschäftsleute operieren können, ist gleich, indem sein Geld auch Zugriff ausübt. Jetzt haben sich die kapitalistischen Staaten auf was verständigt. Sie haben sich darauf verständigt, okay, wir machen unsere nationalen Druckerzeugnisse, diese Papierzettel, konvertibel. Allgemeine Konvertibilität der Währung. Was heißt das? Das heißt, die Staaten erlauben den Privatleuten in grenzenloser Quantität den Austausch einer Währung gegen die andere. Wenn die Privatleute meinen, das bringt's. Wenn die Privatleute meinen, Währung in anderer Nationalgestalt zu haben, wäre jetzt gerade ihr Interesse.